Willkommen auf Crime Time. Ich lese heute einen Krimi des österreichischen Autors Werner Alexander. Mord im Schnee.
Und ich möchte, dass Sie den Vorstand darüber informieren.
Aufgewühlt rang Peter Mannheim seine Hände.
Es läuft einiges schief und ich kann als verantwortlicher Crewleader meine Augen nicht davor verschließen.
Mannheims Gegenüber, Abteilungsleiter Georg Tallinger, bot seinem Crewleader einen Stuhl an und schaute schließlich Mannheim irritiert an.
»Sind Sie absolut sicher, dass kein Irrtum vorliegt? Ich weiß ja, dass Sie durch häusliche Probleme gehen,«
spendete der Disponent Trost.
»Aber kann es nicht sein, dass Sie hierbei doch etwas überreagieren?« »Ich weiß, was ich weiß,«
entgegnete Mannheim beständig.
»Man hat versucht, mir Sand in die Augen zu streuen, doch ich erkenne das Wesentliche.« Und ich möchte, dass unsere Vorgesetzten von meinem Beschluss erfahren.
3 Stunden später. Peter Mannheim kehrte von der Arbeit nach Hause zurück und seine Laune hatte sich um keinen Deut gehoben. Seine Gattin versuchte, die gegenwärtig häusliche Situation zu lockern und fragte nach außen hin interessiert: »Was quält dich, Peter? Ich kann seit Tagen in deiner Mimik lesen, dass dir scheint, was Schweres über die Leber gelaufen ist.«
»Na, das hättest du schon monatelang lesen müssen, Claudia,«
setzte der Angesprochene schroff entgegen.
»Allerdings hast du es vorgezogen, darüber hinwegzusehen. Daher bin ich meinen Weg gegangen und werde ihn weitergehen, bis zum bitteren Ende.«
Claudia Mannheim biss sich verärgert auf die Lippe. »Musst du immer davon anfangen? Kannst du diese einmalige Geschichte nicht einfach hinnehmen und damit vergessen? Was willst du? Willst du, dass wir getrennte Wege gehen?«
»Einmalig«,
echote Peter nach.
»Das ist doch wohl ein Witz. Wir beide wissen, dass es beinahe über ein Jahr ging und wahrscheinlich noch immer läuft. Noch dazu mit meinem Bruder. Was soll ich da einfach hinnehmen und sogar vergessen? Dass du unsere Sparbücher geplündert hast oder dass du mit Joachim im Bett warst, immer und immer wieder?«
»Übermorgen ist der 4. Advent«, antwortete Claudia zickig. »Entscheide du, ob diese Geschichte es wert ist, unsere 7 Jahre zu opfern, oder ob wir nicht einen Neustart in Betracht ziehen sollten. So oder so«, versuchte Claudia stark zu wirken. »Ich kann mich recht gut mit beiden Varianten arrangieren.« Das trübe, stark regnerische Wetter, welches seit Wochen über Wien lag, hielt sich konsequent über den letzten Adventssonntag. Windböen fegten durch die belebten Straßen und Wolkenbrüche ergossen sich immer wieder über die Stadt. Durchaus überraschend war es daher, dass am Montagmorgen Wien unter einer dicken Schneehaube erwachte. Dicke Flocken fielen vom Himmel, und es war, als würde das Christkind für diesen 24. Dezember Mitleid mit den Menschen haben. Bevor Peter Mannheim an diesem Weihnachtstag zur Arbeit fuhr, legte er Claudia nahe, dass sie bis mittags eine abschließende Entscheidung zu treffen habe.
»Joachim oder ich«,
sagte Peter nur kurz.
»Beide gehen ab sofort nicht mehr, und das ist deine absolut letzte Chance, um eine weitere Eskalierung zu vermeiden.«
Damit ließ Mannheim seine Frau stehen und öffnete schweigend die Wagentür.
»Ich werde mich auf keinen Fall scheiden lassen«,
schrie ihm Claudia aufgebracht nach, während ihr Mann einstieg.
»Bevor ich das tue, bringe ich dich vorher lieber um.«
Bei diesen Worten schritt ein ältlicher Mann, der seinen Chihuahua Gassi führte, an Claudia Mannheim vorüber und verlegen senkte die Frau ihr Haupt. »Guten Morgen, Herr Launer«, murmelte sie und rieb sich dabei nervös die Finger. »Das war natürlich nur ein Scherz«, hauchte sie. »Nichts wird wirklich so heiß gegessen wie gekocht.«
»Komm, Puppi.«
Herr Launer schien sich merklich unwohl in der Umgebung von Frau Mannheim zu fühlen.
»Lass uns weitergehen.«
Peter Mannheim hatte die Begebenheit mit dem Nachbarn still verfolgt und schüttelte, nachdem der bereits sehr gebrechliche Mann entschwunden war, den Kopf.
»Das ist wieder typisch, Frau«,
knurrte er verbissen.
»Am Freitag noch hättest du mit der jeweiligen Situation gut leben können«,
konterte Peter auf Claudias Aussage, startete den Motor, lenkte das Auto auf die Straße und brauste davon. Bevor er an diesem Tag sein Fahrzeug in die Firma steuerte, kontaktierte Peter seinen Anwalt. Herr Mannheim wusste, dass der Jurist an diesem Tag nicht in seiner Kanzlei verweilte, daher sprach der Mann dem Rechtsbeistand auf das Band.
»Ich sehe keinen vernünftigen Ausweg aus dieser prekären Sachlage«,
äußerte sich Mannheim kurz angebunden am Telefon.
»Ich möchte Sie bitten, Hilfestellung diesbezüglich zu geben. Vielleicht sehe ich es zu schwarz, aber ich kann so nicht weiter verfahren. Nach den Feiertagen werde ich eine ausführliche Besprechung mit Ihnen suchen. Gewisse Unterlagen habe ich diesbezüglich hinterlegt und diese werden notfalls an Sie ausgehändigt.«
Der Weihnachtsabend im Hause Mannheim war in diesem Jahre etwas unterkühlt. Weder Claudia noch Peter waren recht in der Stimmung, bekräftigt durch die Tatsache, dass auch Joachim zugegen war.
»Er ist dennoch dein Bruder«,
entgegnete Claudia boshaft, als Peter den Gast höflich, aber bestimmt hinauskomplimentieren wollte.
»Und gehört somit zur Familie.«
Peter sagte nichts mehr. Er hatte für sich eine Entscheidung getroffen und würde seinen Weg nach den Weihnachtsfeiertagen konstant verfolgen. Und er fühlte, aufgrund der Tatsache, dass sie ihre Chance verstreichen hatte lassen, dass seine Frau ebenfalls einen Entschluss gefasst hatte. Nun, nachdem der Gast das Haus wieder verlassen hatte und Claudia zu Bett gegangen war, studierte Peter Mannheim Unterlagen, welche er aus der Firma mit nach Hause genommen hatte, als es an der Tür läutete. Beirrt blickte Peter von seinen Überlegungen auf, erhob sich langsam und schritt bedächtig zur Tür. Nachdem er die Kette zurückgezogen hatte, öffnete er und fragte verwundert,
»Du? Was willst du mitten in der Nacht hier? Claudia schläft bereits und für alle weiteren stell dich eins, wirst du bis nach unserer Scheidung warten müssen. Komm, Bruder.«
Es lag offenes Unbehagen in der Stimme von Joachim.
»Lass uns darüber reden. Ich fühle mich deswegen gar nicht gut und ich möchte nicht, dass es so endet. Was meinst du, wie ich mich fühle?«
Peter hatte offenen Hohn in der Stimme.
»Meinst du nicht, dass es auch für mich eine innere Zerrissenheit darstellt, dass mein eigener Bruder das Bett mit meiner Frau teilt?«
Joachim schwieg für einen Moment. Er hatte den Blick gesenkt und es war, als würde für den Augenblick einer Sekunde die Zeit stillstehen. Peter überlegte kurz in diese Ruhe hinein, schlüpfte schließlich in seinen Mantel und trat aus dem Haus. Gemeinsam mit seinem Bruder stapfte Peter den Gartenweg zur Straße hin, und als sie das Tor passierten, trafen die Männer auf Gerhard Launer, der zum späten Augenblick mit Puppi unterwegs war.
»Guten Abend, Herr Launer«,
grüßte Peter freundlich.
»Einen schönen Weihnachtsabend wünsche ich Ihnen im Nachhinein. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr.«
Schon den ganzen Tag hatte es heftig geschneit und auch zur aktuellen Stunde fiel ungestüm der Schnee.
»Was willst du mir sagen?«
fragte Peter seinen Bruder, nachdem der Nachbar in seinem Haus verschwunden war.
»Mach es kurz. Ich habe noch einiges zu tun.« »Lass uns doch ein Stück gehen, Peter. Ich weiß, dass ich nicht gerade in einer Position bin, in der ich etwas von dir erbitten darf.«
Joachim hatte den Blick gesenkt.
»Aber eines möchte ich dir dennoch sagen, Bruder.«
Peter war mit Joachim die Straße hinuntergegangen und nun blieben beide stehen. Der Wind strich erfrischend über die Männer hinweg und der gefallene Schnee lag bereits fingerdick auf den Köpfen und auf den Schultern der Brüder.
»Sag, was du sagen willst, aber wie schon erwähnt, mach es kurz.«
Joachim Mannheim hob sein Haupt und schaute seinem Bruder direkt ins Gesicht. Donnerstag, der 27. Dezember. Claudia Mannheim suchte am frühen Nachmittag das zuständige Polizeirevier ihres Bezirks auf. Ihr Gatte Peter war seit dem Morgen des 25. Dezember verschwunden. Zunächst hatte sich die Frau wenig Sorgen gemacht. Sie dachte, dass ihr Mann etwas Auszeit benötigte. Erst als am Donnerstag gegen 10 Uhr die Firma anrief, in der Mannheim arbeitete und hinterfragte, ob Peter krank sei, da er bislang nicht zur Arbeit erschienen war, wurde Claudia zunehmend nervöser. Auch Joachim hatte sich seit dem Weihnachtsabend nicht mehr blicken lassen und er ging auch bei Claudias Anrufen nicht ans Telefon.
»Seit wann ist Ihr Mann abgängig?«
hinterfragte der diensthabende Beamte und Frau Mannheim erklärte, seit Dienstag vormittags. Claudia spielte unruhig mit ihren Fingern. Als ich aufstand, war Peter bereits außer Haus und seither habe ich nichts von ihm gesehen oder gehört.
Und da kommen Sie erst heute? Ist es bei Ihnen zu Hause an der Tagesordnung, dass der Mann für Tage einfach so verschwindet?
Claudia zeigte Empörung. Sie begann, sich fürchterlich aufzuregen und ging so weit, dass sie den Beamten als inkompetent bezeichnete.
»Beruhigen Sie sich wieder, gnädige Frau.«
Der Polizist blieb dennoch sachlich.
»Ihre Vermisstenanzeige ist hiermit aufgenommen und der zuständige Kollege wird Sie aufsuchen. Vermerken Sie bitte hier alle notwendigen Daten und warten Sie auf die Kontaktaufnahme der Behörde.«
Derselbe Tag, etwa zur gleichen Zeit, an anderem Ort. Ausgelassen tollten spielende Kinder durch den vom hohen Schnee überdachten Spielplatz. Sie veranstalteten eine wilde Schneeballschlacht und näherten sich dabei konstant einer vom Schnee zugedeckten Tanne.
»Los, Freunde!«
Die Kids hatten sich in zwei Gruppen aufgeteilt.
»Wir haben sie gleich! An der Tanne schießen wir sie zu!«
Während die Angreifer in ihre Offensive gingen, rüstete sich die zweite Einheit zur Verteidigung. Am nahen Fuße der schneebedeckten Tanne formierten sich die Kinder und rasch wurde ein Schneewall errichtet.
»Sie sind gleich da!«
In Windeseile wurden handgroße Schneebälle gefertigt.
»Sobald Bernd seinem Gefolge das Angriffssignal erteilt, müssen wir alles geben.«
»Ihr hört es!«
rief ein anderer aus der Kompanie.
»Hans, du beobachtest den Gegner und meldest, sobald sie vorrücken. Michael, schaff noch Schnee ran. Wir benötigen viel mehr Munition und du sorgst dafür, dass unsere Bälle nicht weniger werden.«
Michael, ein 10-jähriger Bursch mit einer schicken Brille auf der Nase, schob den umliegenden Schnee geschickt zu Paul und dieser formte einen Schneeball nach dem anderen.
»Mehr, Michi«,
raunte Paul geschäftig.
»Schaff mir auch den Schnee von der Tanne her.«
Michael erwiderte nicht, sondern machte sich hurtig an die Arbeit. Er raffte von dem weißen Niederschlag so viel zusammen, wie seine Arme bewegen konnten, doch plötzlich, inmitten seiner Beschäftigung, hielt sein Ton inne.
»Hey, Paul«, rief Michi zurück, »komm doch mal her, hier liegt irgendetwas.«
Paul horchte auf. Er schaute nach Georg, der zusammen mit Hans am Wall wachte und begab sich schließlich zu Michael.
»Was ist denn?« wisperte dieser. »Bernd wird uns sicherlich keine lange Atempause lassen.«
»Ich weiß«,
raunte Michi ebenso leise zurück.
»Aber hier liegt etwas und ich kann nicht genau sagen, was es ist. Es fühlt sich an wie ein Stiefel, aber...«
In seiner Ausführung stockte Michael kurz.
»Aber ich glaube, das ist nicht alles.«
Paul und Michael legten zügig ihren Fund frei. Die Weihnachtsfeiertage lagen nur mal ebenso hinter den Kindern und die Ferien hatten gerade erst begonnen, doch auf das, was die Kids nun fanden, waren sie nicht vorbereitet.
»Das ist ein Mann«,
stotterte Paul ängstlich.
»Ja«,
entgegnete Michael ebenso erschrocken.
»Ist er tot?«
»Was treibt ihr denn da?«
Seitdem die beiden Freunde den Leichnam im Schnee entdeckt hatten, war ihre Aufmerksamkeit in Bezug auf ihr Spiel vergessen gewesen. Nun schreckten sie abermals hoch und schauten zitternd in Georgs Mimik. Georg war fast schon 11. Er war ein hochgewachsener Junge, hager und mit klarblauen Augen.
»Schau, Georg«,
hauchte Paul beinahe unhörbar.
»Hier liegt ein Toter im Schnee.«
Der Anblick war für die Jungen zu schauderhaft. In der Schule und auch privat zeigten sie nach außen hin eine coole und lockere Art. Sie hielten sich für gelassene Typen, welche durch nichts erschüttert werden konnten. Doch diese Situation zeigte ihnen deutlich auf, wie unerfahren sie in Wirklichkeit doch waren. Georg wurde es grün um die Nase. Er taumelte und musste sich übergeben. Dann fasste er mit zittrigen Fingern nach seinem Handy. Und als sich seine Mutter meldete, sagte der Bursche mit bebender Stimme,
»Mam, hilf uns! Hier liegt ein Mann im Schnee!«
Nachdem Georgs Mutter die Sachlage genau überschaut hatte, rief sie die Polizei. Zwei Beamte der nächsten Wache waren schnell zur Stelle und die Beamten sperrten bis auf Weiteres das nähere Gebiet um den Tatort. Die Untersuchung zeigte rasch auf, der Mann war rücklings durch einen gezielten Schuss ins Genick getötet worden.
»Ich kenne den Mann«,
gab Simona Krauter, die Mutter von Georg, an. »Er heißt Mannheim, Peter Mannheim, und wohnt nur einen Block die Straße hinunter.« Bereits 2 Tage darauf wurden 2 Verdächtige ausgeforscht und zu Verhören auf die Wachstube gebracht. Am Silvestertag verfügte der Staatsanwalt die Untersuchungshaft über jene beiden Verdächtigen, und der erste Verhandlungstag wurde auf den 14. Januar festgelegt.
»Ihr Vertrauen in allen Ehren«,
äußerte sich der Staatsanwalt besonnen gegenüber dem Anwalt.
»Aber ich kann Ihre Haltung nicht verstehen. Sie waren doch bei der Zeugenvernehmung zugegen. Die Aussage von Herrn Launer, der in Bezug auf beide Verdächtigen eine unbestreitbare Angabe tätigen konnte, spricht doch für die Schuld Ihrer Klienten.«
»Ich muss zugeben«,
bestätigte vorsichtig der Jurist,
»dass Herrn Launers Zeugnis sehr tragend für die Staatsanwaltschaft ist. Dennoch kann ich an der Belastung meiner Mandanten nicht festhalten, eben weil die Aussage Launers so gravierend die Schuld der beiden Angehörigen aufzeigt, diese aber jene Tatsache zu keinem Moment bestritten haben.«
»Mein lieber Herr Doktor«,
lächelte etwas höhnisch der Staatsanwalt,
»Sie sind doch nicht erst seit gestern in Ihrem Beruf. Es liegt doch klar auf der Hand, dass die Verdächtigen jenem Faktum nicht widersprechen. Allerdings wäscht diese Handhabe sie nicht von ihrer möglichen Beteiligung rein. Nach meiner Ansicht wurde der Gerechtigkeit sorgfältiger Genüge getan und der Verhandlungstag bleibt aufrecht. Sollten Sie stichhaltige Beweise für die Unschuld Ihrer Klienten anführen können, so haben Sie während des Prozesses ausreichend Gelegenheit, diese vorzubringen. Ihren Antrag zur Aussetzung und erneute Aufnahme der Untersuchung muss ich leider zurückweisen.«
»Ich mache mir wirklich Sorgen.«
Michael Henning schaute seiner Kollegin Josephine Römer betrübt in die geschlossenen Augen.
»Fast 2 Monate liegst du nun im Koma, und laut des medizinischen Personals scheint keine Genesung in Sicht. Warum zum Kuckuck musstest du auch hinter diesem Miststück durch diese verdammte Tür laufen? Der Plan war doch ganz anders.«
Kommissar Henning rieb sich die brennenden Augen. Er befand sich seit geschlagenen 72 Stunden am Krankenbett seiner Kollegin, und er erwog auch nicht die Absicht, diesen Umstand zu ändern.
»Du weißt doch sicherlich noch, warum wir eigentlich diese kleine Schlampe aufgesucht hatten.«
Michael lehnte sich etwas bequemer zurück und setzte seine Berichterstattung fort.
»Wir waren auf der Fährte der Chat Rouge. Ein Vermittler tat uns kund, dass die Rote Katze in Wien abgestiegen wäre. Ihr Deckname sollte Ingrid Berg lauten. Nach der Aussage des Denunzianten sollte sie sich fortwährend in den Vienna Twin Towers aufhalten.«
Wiederholt nahm Henning Römers Hand in die seine und massierte sanft die leblosen Finger.
»Ob die flüchtige Blondine wahrhaftig die Chat Rouge war oder nicht, ist noch lange nicht klar. Es fehlt zu meinem Bedauern jede Spur von dieser Person. Erinnerst du dich noch an unseren ersten gemeinsamen Fall? Er liegt nur 1 Monat vor deinem Unfall zurück. Wir haben den Täter mittels eines Fingerabdrucks überführt, der an einem Gegenstand war, wo er nach dessen eigenen Aussage nicht zu finden hätte sein dürfen.«
Weiter kam der Kommissar nicht. Sein Handy läutete. Aufgrund der Nummer, welche angezeigt wurde, sah der Kriminalist, dass es sich um seinen unmittelbaren Vorgesetzten handelte.
»Henning«,
meldete er sich,
»was kann ich für Sie tun, Herr Direktor?«
»Es tut mir leid, Michael«,
vernahm Henning,
»aber ich brauche Sie. Ich wurde von einem ehemaligen Kollegen gebeten, einer Sachlage nachzugehen, welche nach seiner Meinung zu einfach von der Staatsanwaltschaft gehandhabt wird.«
»Wie steht die Staatsanwaltschaft zu dessen Anschuldigung?«
»Es ist keine Anschuldigung«,
entgegnete Hans Trauer bedächtig.
»Dazu war Kollege Gerlach zu lange im Geschäft. Allerdings sieht unser Fachgenosse die Gefahr, dass seine Klienten alleine aufgrund von Indizien, Beweisen verurteilt werden. Wir hatten schon in der Vergangenheit einen Fall, wo ein Unschuldiger wegen Mordes in Stein einsaß. Ich möchte einer Wiederholung vorbeugen und ersuche Sie daher, sich mit Dr. Franz Gerlach in Verbindung zu setzen. Ermitteln Sie bitte im Stillen und legen Sie Gerlach für seine Apologie sämtliche Beweise für, aber auch gegen die Unschuld der Verdächtigen vor.«
»Ich verstehe«,
bestätigte der Kommissar kurz angebunden.
Ich werde Sie über meine Erfolge in Bezug auf beide Varianten auf dem Laufenden halten. Wo kann ich den Doktor antreffen?
Direktor Trauer übermittelte Henning die Kanzleiadresse Gerlachs und das Gespräch fand ein Ende.
Es tut mir sehr leid, Joe.
Obgleich Michael anders gedacht hatte, musste er nun seine Kollegin verlassen.
Ich muss leider los, aber ich komme bald wieder und ich hoffe, dass du in der Zwischenzeit wieder zu uns Lebendigen zählst. Sollte dies nicht der Fall sein, meine liebe Josephine, so wirst du wohl oder übel meine Erzählung des Fingerabdruckfalls über dich ergehen lassen müssen.
Michael Henning verließ missmutig das Untersuchungsgebäude der Kriminalpolizei. Franz Gerlach hatte dem Kommissar geraten, als verdeckter Ermittler tätig zu werden.
»Ich denke, es ist besser, wenn keiner der Beteiligten erfährt, dass Sie Kriminalkommissar sind.«
Dr. Gerlach war einst selber Oberinspektor der Mordkommission gewesen. Bis vor 5 Jahren, da wechselte der Beamte von einem Tag auf den anderen die Fronten und eröffnete schließlich seine eigene Anwaltskanzlei.
Direktor Trauer versicherte mir, dass jede ihrer Entscheidungen mit seiner Politik einhergehen würde.
Henning nickte.
Ich glaube auch, dass wir diesen doch etwas mysteriösen Fall zur absoluten Befriedigung aller, egal welche Bahn das Endergebnis auch einschlägt, abschließen können. Trauer eröffnete gleichzeitig einen weit gefächerten Spielraum. Er schien sich ihrer Person sehr sicher zu sein.
Gerlach erzählte, dass sie gemeinsam in der Vergangenheit die Polizeiakademie absolviert hatten.
»Wir kämpften immer Hand in Hand gegen den Sumpf des Verbrechens«,
erläuterte der jetzige Jurist weiter.
»Hans kletterte 2001 die Karriereleiter steil empor und wurde in der Folge zum stellvertretenden Leiter ernannt. Ich erhielt einen neuen Partner, einen grünen Jungen, der absolut keine Erfahrung im Einsatz hatte.«
Franz Gerlach schwieg. In seinen Augen stand die Trauer geschrieben, und Henning hinterfragte nicht weiter. Das Thema wechselnd lenkte er ein.
»Ich werde als erster die Verdächtigen, welche in der U-Haft sitzen, einvernehmen. Dazu benötige ich von Ihnen eine Vollmacht, da Sie Ihr Anwalt sind.«
Der Jurist händigte diese wortlos aus, und die Männer trennten sich. Michael ließ sich Frau Claudia und Herrn Joachim Mannheim separat vorführen, und er stellte gezielt seine Fragen. Die Antworten fielen leider sehr dürftig aus, und der Kommissar konnte gut die Haltung des Staatsanwalts verstehen. Jetzt, wo er diese Unterredung beendet hatte, wollte er mit dem direkten Augenzeugen, Herrn Gerhard Launer, sprechen. Die Protokolle hatte er gelesen, doch es war immer besser, von Angesicht zu Angesicht die direkte Wahrheit in den Augen des Betroffenen zu erkennen. Es war schon spät am Abend des 7. Januars, als Henning zusammen mit Launa und dessen Chihuahua Puppi das Haus des Beobachters verließ.
»Ich weiß nicht, ob seine Frau schuldig ist oder nicht.«
Bedächtig sprach der alte Mann diese Worte.
»Ich kann auch nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass Mannheims Bruder sein eigen Blut vergossen hat. Alles, was ich bezeugen kann, sind die Tatsachen, welche ich angegeben habe.«
Der Kommissar nickte. Während Launer mit seiner Puppi Gassi ging, steckte sich der Kriminalist eine Zigarette an und inhalierte langsam den Tabak der Rauchware. Irritiert blickte Henning nach dem ersten Zug auf das glühende Stäbchen. Sie schmeckte ihm nicht, oder besser gesagt, nicht mehr. Michael hatte vor geraumer Zeit mit dem Rauchen aufgehört, doch die Umstände in den letzten Monaten hatten den Beamten immer wieder erneut zum Nikotin greifen lassen. Doch schon nach dem ersten Zug bereute er es, und die angebrannte Zigarette wurde gelöscht und fachgemäß entsorgt. Henning griff nach seinem Telefon und schaltete es wieder auf laut. Da er während seiner Befragung nicht gestört werden wollte, hatte er es auf lautlos gestellt, und der Polizist sah nun, dass er eine Nachricht in Abwesenheit auf seiner Mailbox hatte. Rasch horchte er sie ab, und schon nach den ersten Worten des Anrufers spiegelte sich in den Augen des Kommissars das Interesse wider. Michael blickte rasch auf die Uhr. Es war wenige Minuten nach 8 Uhr abends. Im Normalfall wäre es zu spät gewesen, um auf das Telefongespräch zu reagieren. Doch die Information könnte von absoluter Wichtigkeit sein. Und der Gesprächspartner selber legte mittels seiner eigenen Worte die Offerte nahe, dass der Kommissar sich zu jeder Stunde melden konnte. Daher drückte Henning die Taste zum Rückruf und legte das Handy bedächtig an sein Ohr.
»Guten Abend, Herr Dr. Kannenberg«,
eröffnete der Beamte umgehend die Unterhaltung.
»Ich bin Michael Henning, Kriminalkommissar und gegenwärtig für Anwalt Franz Gerlach im Einsatz. Sie hinterließen mir die Notiz, dass Sie prekäre Hinweise auf die Ermordung von Herrn Peter Mannheim besitzen würden. Könnten Sie diese etwas präzisieren?«
Kannenberg bestätigte und erklärte befleißend, dass er darüber nicht am Telefon sprechen wollte.
»Ich möchte Sie bitten, dass Sie mich aufsuchen. Es kann sehr gerne auch gleich jetzt sein. Ich kann mir vorstellen, dass meine Unterlagen zur Lösung des Falles beitragen können. Ich habe auch bereits meinen Kollegen Herrn Dr. Gerlach benachrichtigt. Er befindet sich bereits auf dem Weg zu mir.«
Michael Henning stimmte dem zu und Anwalt Kannenberg übermittelte dem Polizisten seine Adresse. Die Fahrt nach Döbling verlief ereignislos. Der Kommissar grübelte innerlich darüber nach, welche Anhaltspunkte hier wohl nun zutage kamen. Entschärften sie den Verdacht gegen die Verwandten oder erhärtete sich nun der Argwohn? Diese Antwort würde in Bälde geklärt sein, und eines war für den Kriminalisten sonnenklar. Jene Auskünfte könnten wahrhaftig den Schlüssel zur lückenlosen Aufklärung darstellen. 4 Stunden später. Es war weit nach Mitternacht, als Dr. Gerlach und Kommissar Henning das Anwesen von Anwalt Sebastian Kannenberg im 19. Wiener Gemeindebezirk verließen. Zunächst schweigend stiegen die Männer in Hennings Wagen und es dauerte noch eine ganze Weile, bevor die Stille gebrochen wurde.
»Was halten Sie von den Ausführungen Dr. Kannenbergs?«
Kommissar Michael Henning schaute verbissen auf den Anwalt rechter Hand. Er ließ das Vernommene immer wieder Revue passieren und er konnte dabei nur eine einzige Erkenntnis fassen. Es musste wahr sein. Es konnte sich nicht um eine raffinierte Täuschung handeln, da der Anwalt, welcher im Dienste von Herrn Peter Mannheim stand, absolut keine logische Motivation dazu hatte.
»Es liegt gar nicht so weit ab der Realität«,
äußerte sich Henning mit Bedacht.
»Wenn wir für den Augenblick das offensichtliche Motiv der Verdächtigen Claudia und Joachim Mannheim beiseite legen, so trifft nicht nur logisch, sondern auch mit allen dazugehörigen Kontinuitäten diese Option zutage. Es stellt sich nun nur noch die Frage, wie wir aus dieser Ansammlung den wahrhaft Schuldigen herausfiltern. Hören wir uns noch einmal die Tonbandaufnahme von Mannheims direkter Anschuldigung an. Vielleicht können wir aus seinen Worten einen direkten Bezug wahrnehmen.«
Diesem stimmte der Kommissar zu und Gerlach schaltete sein Diktiergerät ein.
»Ich habe, als ich das Gleichnis bemerkte, umgehend den Vorstand darüber informiert.«
Aufgewühlt erklang Mannheims Stimme.
»Irgendetwas ist anscheinend auf dem Verbindungsweg von der Obrigkeit zur Produktionseinheit nicht ganz korrekt abgelaufen. Ich kann nicht sagen, ob es ein einmaliger Vorfall ist oder ob dieser Gang bereits seit unbestimmter Zeit vonstatten geht. Allerdings reagierte der Vorstand mit der Abweisung meiner Nachricht und begründete diese Tatsache damit, dass ich den vorgeschriebenen Dienstweg einzuhalten habe. Zuerst sei also der Abteilungsleiter zu verständigen, welchem ich am Vortag nachgekommen bin. Ich kann als Crewleader meiner Einheit und Schicht meine Augen nicht davor verschließen und habe zur Sicherheit eine Kopie der paradoxen Skizze für Ihre Kanzlei hinterlegt. Herr Georg Tallinger, welcher mein unmittelbarer Vorgesetzter ist, sieht in meinen Ausführungen einen Irrtum. Die Entwürfe kommen von ganz oben, war seine Meinung, und er erklärte ebenfalls, dass, falls hier wirklich jemand homogene Teile fertigen lässt, es wohl seine berechtigten Gründe dafür gegeben haben würde. Ich kann mit absoluter Sicherheit sagen, dass es identische Pläne sind, und nach meiner Meinung kann dies keinem Versehen zugrunde liegen, und meine privaten Angelegenheiten kontrollieren nicht mein berufliches Urteilsvermögen. Meine Unterlagen an Sie werden bis zu einem bestimmten Tag einbehalten, und sollte ich sie vor Ablauf dieser Frist nicht wieder zurücknehmen, so gehen sie automatisch per Post an Ihre Anwaltskanzlei. Vielleicht sehe ich es wirklich etwas zu schwarz, aber ich kann so nicht weiter verfahren. Nach den Weihnachtsfeiertagen werde ich eine ausführliche Besprechung mit Ihnen suchen.«
Danach war das Gespräch zu Ende gewesen und Peter Mannheim hatte aufgelegt.
»Tja«,
knirschte Dr. Franz Gerlach mit den Zähnen.
Da hätten wir als Beweggrund wieder einmal den schnöden Mammon als Motivation.
Wo liegt der Unterschied?
Echote Michael Henning leicht spöttisch.
Ob Geld oder die Frau des anderen. Die menschlichen Abgründe, wenn es um Mord geht, sind doch immer auf gleiche Weise primitiv.
Nur wie hat er es gemacht?
Das wird er uns sagen, sobald wir den Schuldigen dingfest gemacht haben.
Kommissar Henning suchte Peter Mannheims Firma auf. Es war der Vormittag danach und man konnte die Müdigkeit in den Augen des Kriminalisten erkennen. An Schlaf war nicht zu denken gewesen, doch der Beamte überspielte seine Mattigkeit und ließ sich zunächst beim Abteilungsleiter melden. Henning stellte sich als Privatdetektiv vor, der für die Staatsanwaltschaft Erkundigungen einholte.
Nach außen hin ist der Kläger absolut von der Schuld der beiden Verdächtigen überzeugt. Leider verstand es der Anwalt der Anklage, Zweifel in die Sinne der Geschworenen zu streuen. Man möchte nun auch im Arbeitsumfeld des Verstorbenen Aussagen finden, welche das Plädoyer der Staatsanwaltschaft untermauern.
Georg Tallinger versicherte, dass er dem Gesetz und der Gerechtigkeit mit Freuden Genüge tun wolle, und er berichtete im weiten Umfeld über die ehelichen Probleme, welche Peter Mannheim mit seiner Gattin hatte.
Claudia hielt es mit dem eigenen Bruder Mannheims, und selbst nachdem Peter dies erkannt hatte, dauerte die Liaison an. Peter war oft bei mir und hatte sein Herz durch mein Zuhören etwas erleichtert. Er wollte die Scheidung, aber ich kann mir denken, dass es Claudia und auch Joachim nicht wirklich gelegen kam.
Wie würden Sie als Vorgesetzter den Charakter Mannheims einstufen? Hatten Sie persönlich Probleme mit ihm?
Tallinger schüttelte den Kopf.
Probleme hatten wir nicht. Wir konnten uns immer alles sagen und Peters Charakter war für mich immer offen, wahrheitsgetreu und aufrichtig.
Danach erbat sich Henning die Erlaubnis, auch mit dem direkten Kollegen Mannheims zu sprechen. Und dieses wurde von dem Abteilungschef stattgegeben. Tallinger persönlich führte den Kriminalisten in die Werkstätten und ließ die Männer in Folge allein. Auch hier behielt Henning die Deckung des Privatdetektivs aufrecht und fragte zunächst nach der Meinung über Mannheims Ehe. Die Untergebenen des Crewleaders gaben direkt ihre Meinung kund und man konnte unverblümt heraushören, welche Anschauung Claudia Mannheim in den Augen der Belegschaft genoss.
Und gab es auch berufliche Interferenzen?
Behutsam steuerte Henning auf sein Ziel zu.
Hatte Mannheim eventuell auch Differenzen im Arbeitsablauf?
Zunächst vermochte keiner, diese Frage zu beantworten. Man sagte, dass Mannheim ein ausgezeichneter Crewleader wäre und dass die Arbeiten zügig und ohne Verluste vonstatten gingen. Erst als der Kommissar die Option der Duplikation ansprach, schien sich einer der Arbeiter an einen Vorfall zu erinnern.
»Es war nicht viel«,
sagte er nachdenklich.
»Dies dürfte auch der Grund sein, weshalb ich diesem Ereignis keine wirkliche Bedeutung beigemessen habe. Es war kurz vor dem 4. Advent«,
setzte der Mann seine Berichterstattung fort.
»Der Chef bekam einen Anruf seiner Frau. Es schien sich um eine bestimmte Zahlung zu handeln, welche mutmaßlich nicht angekommen zu sein schien. Peter erklärte Claudia am Telefon, dass er den Beleg irgendwo in der Werkstatt herumliegen hätte, und er sagte zu, ihn am Abend mit nach Hause zu bringen. Danach begann er zu suchen. Schließlich fand er ihn in einem Skizzenordner und begab sich mit dem Akt an seinen Schreibtisch. Was dann noch genau war, konnte ich nicht erkennen, da ich mich ja auch auf meine Arbeit konzentrieren musste. Aber urplötzlich schlug Peter die Faust auf den Tisch und rief, »Na, das ist aber ein Ding!«
Henning versuchte, das Gehörte zu einem sinnvollen Ablauf zusammenzufügen. Ein erster Anhaltspunkt war gegeben.
»Konnten Sie noch etwas diesbezüglich beobachten?«
»Eigentlich nicht.«
Wieder versuchte sich der Mann an das Geschehen zu erinnern.
Das Einzige, was anders ablief als sonst, war nur die Tatsache, dass Peter den besagten Skizzenordner zuzüglich den damals aktuellen einbehielt und am heiligen Abend sogar beide mit nach Hause nahm. Was hat es damit auf sich?
Hinterfragte der Mitarbeiter interessiert, doch der Kriminalist konnte dies nicht beantworten.
»Vielleicht ist es nichts«,
sagte er stattdessen.
»Wissen Sie eventuell, ob diese Ordner wieder zurückgegeben wurden?«
»Wenn dem so ist, dann sind sie nicht wieder in unsere Ablage gekommen.
Eventuell wurden sie direkt an den Abteilungsleiter ausgehändigt.
Es war weit nach Mittag, als Michael Henning die Firma Vorherschlüssel wieder verließ. In keiner der polizeilichen Akten war vermerkt worden, dass sich im Hause Mannheim irgendwelche firmeninternen Skizzenordner vorgefunden hätten.
»Können Sie Kontakt zu Claudia Mannheim aufnehmen?«
Henning informierte Gerlach.
»Es wäre sicherlich von Interesse, diese Skizzenmappen in Augenschein zu nehmen. Ich werde mich direkt in das Haus der Mannheims begeben und vor Ort genau danach suchen.«
2 Tage später. Am Donnerstag, den 9. Januar 2013, morgens, suchten Kommissar Michael Henning und Rechtsanwalt Dr. Franz Gerlach das Büro der Kriminalabteilungsleitung auf, und Direktor Hans Trauer reichte zunächst ohne Worte ein unfertiges Dokument an den Kriminalisten.
»Der Richter war nicht leicht weich zu kochen«,
gab der Vorstand schließlich kund.
»Allerdings gab er infolge meinen Ausführungen nach. Ich selber glaube an die Schuld unseres Verdächtigen, aber dennoch könnte es ein Schuss in den Ofen sein. Meine Instinkte sagen, dass wir auf der richtigen Spur sind«,
konterte Henning ruhig.
»Frau Mannheim gab an, dass sie keine Firmenordner zu Herrn Mannheims Arbeitsstätte gebracht hätte. Die Aussage der Firma Vorherschlüssel besagt aber, dass Frau Mannheim am 27. Dezember sehr wohl 2 Skizzenakte abgeliefert hätte. Außerdem habe ich einen unbekannten Fingerabdruck an der Arbeitszimmertürschnalle in Mannheims Haus gefunden. Es müsste schon sehr verteufelt zugehen, wenn dieser Print nicht zu unserem Mörder gehört.«
Noch am selben Nachmittag erschienen die Männer Henning und Gerlach im Büro des Abteilungsleiters Tallinger.
»Guten Abend«,
eröffnete der Kommissar die Unterhaltung.
»Ich hätte noch einige Fragen an Sie.«
Georg Tallinger schaute leicht irritiert auf die Männer, nickte aber schließlich und lehnte sich in seinem Schreibtischstuhl zurück.
»Noch mehr?«
hinterfragte er lauernd.
»Was wollen Sie denn noch wissen, mein Herr?« »Eigentlich nur eines«,
gab Henning unbeirrt kund.
»Von wem haben Sie oder ein anderer der Firmenleitung die beiden Skizzenordner erhalten? Ich konnte in Erfahrung bringen, dass Herr Peter Mannheim 2 dieser Akten am 24. Dezember mit nach Hause genommen hatte.« »Von Frau Mannheim«,
kam ohne zu zögern die Antwort.
»Claudia erschien am Vormittag des 27. Dezember in meinem Büro und unterbreitete mir, dass ihr Mann am Heiligen Abend versehentlich diese Ordner mit nach Hause genommen habe, da er, wie sie selber ausführte, die restliche Woche bei seiner Schwester in Salzburg verbringen würde, hatte er sie darum gebeten, dass sie die beiden Akten an mich retournieren solle.« »Dürften wir diese Ordner sehen?«
Tallinger erhob sich. Seine Mimik wandelte sich von offener Gelassenheit in verbissene Vorsicht.
»Das muss ich verneinen, meine Herren. Dazu müsste die Polizei einen Durchsuchungsbefehl vorlegen.«
Der Kommissar fasste in seine Innenmanteltasche und entnahm ihr das übernommene Dokument, das Direktor Trauer Henning ausgehändigt hatte.
»Kein Problem, Herr Tallinger. Damit kann ich dienen.«
Michael Henning überreichte dem Abteilungsleiter das Schreiben, und dieser erblasste für einen Moment.
»Das ist unmöglich«,
keuchte Tallinger nach Luft japsend.
»Wie kommt ein Privatdetektiv zu einem gerichtlichen Durchsuchungsbefehl?«
Henning ließ nun die Maskerade fallen und legitimierte sich als Kriminalkommissar. Abermals verlangte er die Übergabe jener speziellen Ordner.
»Des Weiteren wollen wir Ihre Fingerabdrücke haben.« »Er hat schließlich gestanden«,
legte Henning seinen Abschlussbericht vor.
»Tallingers Machenschaft war einfach. Durch die Aufklärung dieses Mordes konnten zusätzlich 15 Einbruchdiebstähle, in denen jedes Mal der Safe oder der Panzerschrank aufgeschlossen wurde, aufgeklärt werden.« »Was genau lief da ab?«
Der Kommissar schlug die Beine übereinander und schaute den Direktor leicht lächelnd an.
»Seinen Plan hatte Tallinger schon vor vielen Jahren entworfen, zu der Zeit, wo er selbst noch Crewleader war. Doch in dieser Position konnte er nichts bewirken, und er sah seine Chance gekommen, als er zum Abteilungsleiter befördert wurde. Kleinweise, nur höchstens 2 oder 3 Mal im Monat schmuggelte Tallinger Skizzen ein, von denen er wusste, dass die dazugehörigen Schlüssel auch wirklich Profit einbrachten. Das kann er aber kaum alleine bewerkstelligt haben. Stimmt,
bestätigte der Kriminalist.
Thalinger nannte 3 Komplizen, welche die Drecksarbeit erledigten. Sie befinden sich mittlerweile allesamt in Haft. Und welche Rolle spielte Mannheim? Möchten Sie etwas trinken? Er entdeckte durch Zufall 2 gleiche Schlüsselskizzen.
Michael Henning dankte dem Chef und dieser schenkte dem Beamten ein Glas Mineralwasser ein.
Grund dafür war die Suche eines Beleges, den er in einem alten Ordner vergessen hatte. Der Zufall wollte es, dass Mannheim am selben Tag exakt diesen Schlüsseltyp abermals zur Ausfertigung erhalten hatte. Und wie starb er? Irrte sich der Zeuge Launer, als er sah, wie der Bruder Mannheims und er davon spazierten? Nein,
entgegnete Henning.
Launer hatte alles wahrheitsgemäß kundgetan. Was er nicht wusste, war, dass Thalinger alles beobachtete. Er war nur wenig später als Joachim beim Haus Mannheim erschienen. Er hielt sich abseits im Dunkeln, überblickte aber die günstige Situation und folgte den Männern. Im Park in der Nähe des Spielplatzes trennten sich die Brüder und Thalinger trat in Aktion. Er sprach Mannheim an und da der Crewleader gegen den unmittelbaren Vorgesetzten keinen Argwohn hegte, konnte Thalinger in ihm lesen wie in einem offenen Buch. Und dann hat er ihn einfach erschossen. Ja, Mannheim sagte ihm noch, dass er die beiden Ordner mitgenommen hatte und dass er nach den Weihnachtsfeiertagen eine genaue Prüfung erzwingen würde. Sie waren gemeinsam über den Spielplatz gegangen und eiskalt tötete Thalinger den Untergebenen an der Tanne, von hinten, durch einen Genickschuss, und ließ den sterbenden Körper einfach liegen. Er nahm dann wohl die Ordner an sich und hinterließ seinen Print. Korrekt, Herr Direktor.
Der Kommissar trank einen Schluck Wasser.
Thalinger wagte es nicht, den Ordner zu vernichten. Er schaute ihn auch nicht an. Der Beleg fand sich noch immer darin, ebenso wie auch die Fingerabdrücke von Mannheim und Thalinger auf dem Aktendeckel. Seinen Print konnte ich auch zusätzlich an der Türschnalle von Mannheims privatem Arbeitszimmer in seinem Haus sicherstellen. Gegen diese Beweislast war Thalinger machtlos. Er suchte zunächst nach Ausflüchten, gab aber schließlich auf und gestand.
Am Abend des 11. Januars fand sich Kommissar Henning wieder im Krankenzimmer seiner Kollegin Josephine Römer ein. Ihr Zustand war unverändert und der Kriminalist nahm behutsam an ihrer Seite Platz.
»Du wirst lachen, Joe«,
begann er zu erzählen.
»Genau wie bei unserem ersten großen gemeinsamen Fall spielte auch in dieser Geschichte ein Fingerabdruck eine exorbitante Rolle.«
Und genau so, wie er es bei seinem Weggang prophezeit hatte, schilderte Michael mit seinen eigenen Worten die Erlebnisse, welche den Fingerabdruckfall beschrieben.